D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz. Der Podcast.
Dass in dieser Frage immer noch so viel Wumms drin ist, hätte ich gar nicht gedacht. Also auf unserer Facebook-Seite haben wir euch gefragt, Tanzverbot an Karfreitag, also morgen, ist es richtig so oder Quatsch, weil die ganze Geschichte nicht mehr zeitgemäß ist. Melanie Beinke hat eine ganz klare Meinung, sie ist dagegen, weil an Karfreitag geht es darum, daran zu denken, dass der bedeutendste Mensch des Christentums gestorben ist. Warum sollen wir da tanzen? Barbara Hümi, die sieht es ganz anders. Die sagt, es ist unzeitgemäß und führt die Trennung von Staat und Kirche ad absurdum. Pascal Fischer ist schon bei mir. Pascal, wenn du tanzen könntest am Karfreitag, würdest du es tun oder nicht?
Ja, klar.
Dann sind wir schon zu zweit. Freue ich mich. Was passiert sonst noch am Karfreitag? Ja, es gibt Menschen, die sich ans Kreuz nageln lassen, freiwillig. Wie man die ganze Sache richtig angeht, darüber sprechen wir gleich mit Dr. Marc Benecke. Hier ist die Redaktionskonferenz mit Pascal Fischer.
Hallo.
Am Donnerstagabend. Grünen Donnerstag, sagt man ja auch. Und Sonja Meschkat, das bin ich.
D-Radio Wissen.
Ja, Pascal Fischer, du bist schon wieder bei mir und du hast eine Nachricht mitgebracht, die einen kleinen Schlag versetzen kann. Es ist ein bedrückender Beleg aufgetaucht und zwar dafür, wie chaotisch und sinnlos der sogenannte Islamische Staat junge Dschihadisten opfert. Was ist das für ein Beleg?
Ja, das ist eine Audiobotschaft von einem jungen Hamburger, der ist bekannt in der Islamistenszene als Bilal. Der ist in der Tat in den IS gereist im vergangenen Jahr, der wollte kämpfen, aber statt in einem Trainingslager ausgebildet zu werden, wurde er dann in einem Haus ohne Strom festgehalten oder mehrfach verfrachtet in andere Häuser. Noch nicht einmal in eine Moschee durfte er gehen, ist dann einfach mal entwischt zum Beten. Das hat er also wirklich heimlich gemacht. Eine eigene Frau, ein Haus und ein Gehalt war ihm versprochen worden, aber davon sah er nichts mehr.
Die haben uns immer auf denen angelogen. Die haben niemals die Wahrheit gesagt, Bruder. Jetzt kommt das Derbste. Da, wo die kämpfen, die sagt einfach zu denen, ja, kämpft einfach. Geht einfach nach vorne, stürmt einfach nach vorne. Die fragen, ja, haben wir keinen Plan, haben wir keine Taktik und so. Er sagt, nein, kämpft einfach und so. Er schickt die einfach zum Tod. Das ist so, du kannst gleich eine Pistole nehmen und dir ins Kopf schießen. Das ist genau so.
Also junge Dschihadisten sind wirklich nur Kanonenfutter, mehr nicht. Übrigens für militärische Führer, die selbst nicht kämpfen, berichtet er da. Und der IS inszeniert sich ja gerne immer so als funktionierender Staat und den Kampf als brüderlich. Die Wirklichkeit sieht wohl anders aus.
Was ist mit Bilal passiert? Weiß man das?
Ja, also diese Datei ist das letzte Lebenszeichen von ihm. Er hat sie via Netz an seine Glaubensbrüder in Deutschland geschickt und wirklich als Warnung. 2015 ist er wohl gestorben. Wie genau, weiß man nicht. Er war 17 Jahre alt. Und diese Botschaft, die wir da gehört haben, die übrigens noch viel länger ist, so 5 Minuten, die wurde vom Hamburger Landesamt für Verfassungsschutz abgefangen und nun veröffentlicht.
Nachzuhören auf den Internetseiten des Verfassungsschutzes in Hamburg. Infos dazu, zu dem, wie der sogenannte Islamische Staat junge Dschihadisten ja opfert, verheizt. Tatsächlich muss man sagen, waren das von Pascal Fischer.
D-Radio Wissen, Redaktionskonferenz.
Welcher Tag ist morgen nochmal? Ach ja. Karfreitag.
Zur Kreuzigung?
Ja.
Gut. Durch die Tür hinaus, zur linken Reihe, jeder nur ein Kreuz. Hm? Der nächste. Zur Kreuzigung?
Ja, ja.
Gut. Durch die Tür hinaus, zur linken Reihe, jeder nur ein Kreuz. Hm? Der nächste.
Und so geht das erstmal eine ganze Weile weiter. Ihr kennt diese Szene natürlich aus Das Leben des Brian. Wir können drüber lachen, zum Glück. Auf den Philippinen ziehen tiefgläubige Katholiken das Ding mit der Kreuzigung tatsächlich knallhart durch und lassen sich, so wie Jesus eben, ans Kreuz nageln. Auf dem Highway zum lieben Gott. Klingt absurd, ist aber Realität. Und wir haben uns gefragt, wie geht man das richtig an mit so einer Kreuzigung? Und der Mann, den wir dazu gerne befragen möchten, ist Kriminalbiologe Dr. Marc Benecke. Hallo Marc.
Ich grüße dich sehr herzlich. Einen schönen guten Abend.
Schönen guten Abend. Marc, sag mal, mit der Kreuzigung, wenn man es denn tatsächlich durchziehen möchte, was bräuchte ich für Nägel? Welche wären am besten?
Ja, am besten saubere Nägel, das spielt meistens aber keine Rolle, weil jetzt unter anderem in den Philippinen, aber auch bei anderen Passionsspielen oder, muss man auch mal ehrlich sagen, manchmal auch in einem sexualisierten Kontext, den wollen wir jetzt aber mal vergessen, weil ja bald Ostern ist, da müsste man natürlich dafür sorgen, dass man keine Infektion kriegt. Das ist jetzt nicht ganz so wild, weil da jetzt keine großen Gefäße unbedingt da liegen, wo man die Nägel normalerweise durchschlägt, nämlich durch die Handfläche, nur da hält nicht. Also es liegt gar nicht so sehr an den Nägeln, wo du möglichst dicke natürlich nehmen solltest, damit es gut hält, sondern du müsstest das eigentlich durch die Handwurzel durchschlagen und da wiederum wären vielleicht etwas dünnere Nägel gut, weil sonst würdest du noch sehr viele von den Handwurzelknochen kaputt machen. Es ist also eine Fall-zu-Fall-Entscheidung, würde ich mal sagen.
Okay, aber das heißt also, wenn man das durch die Hand oder Handwurzel schlägt, man verblutet nicht sofort, ne? So schlimm ist es nicht.
Genau, also du würdest natürlich vermeiden wollen, dass wenn du in die Nähe der Handwurzel dann kommst, da wo die große Ader, wo man auf den Puls fühlt so oder gefühlt hat früher im Krankenhaus oder so, da möchtest du natürlich nicht dran kommen, weil das ist natürlich, da fließt viel Blut raus, aber du würdest wahrscheinlich tatsächlich nicht verbluten. Der Körper hat natürlich seine Abwehrmethoden, zum Beispiel würde der Kreislauf vielleicht zusammenbrechen, was allerdings jetzt auch wieder sehr schlecht ist, denn, und jetzt kommt etwas, was auch experimentell schon gezeigt wurde, wenn man nur durch Nägel in den Handinnenflächen fixiert ist und dann mit dem Körpergewicht da dran hängt, dann lastet sehr, sehr viel Gewicht da drauf und dann kann es passieren, dass dir das ganze Gewebe durchreißt oder die Knochen durchbrechen und dann hast du natürlich eine richtig große Blutung, eine richtig große Wunde und das ist dann gar nicht mehr im Sinne des Erfinders, weswegen das meistens auch unterstützt wird, bei Jesus Christus möglicherweise eben wirklich durch das, was man in katholischen Kirchen sieht, so eine Art Sitz- und Fußbänkchen, das könnte es wirklich gegeben haben, oder bei den Passionsspielen häufig das, was auch die Diebe neben Jesus, die da auch in der Bibel vorkommen, gemacht wurde, dass man zusätzlich noch das Ganze durch Stricke um die Arme irgendwie befestigt, sodass nicht das ganze Gewicht auf den Händen lastet.
Weil das sonst direkt alles abrutschen würde. Okay, habe ich verstanden.
Genau, genau.
Das heißt, man kann da jetzt auch nicht einfach nur durch Nägel festgehalten unbegrenzt am Kreuz hängen. Was ist denn mit Schmerzen?
Ja gut, also die Schmerzen kannst du natürlich, du kannst die Zähne zusammenbeißen. Wir wissen ja von Operationen, die früher durchgeführt wurden, wo halt auch Zähne gerissen wurden und Köpfe aufgebohrt wurden. Das haben die Leute ausgehalten. Da hat man sie dann festgehalten mit mehreren Leuten oder hat denen halt eine Pulle Schnaps vorher gegeben. Auch Amputationen wurden so gemacht, dass man mit einer Säge dann im Krieg halt das Bein abgesägt hat und denjenigen festgehalten hat. Also man kann ganz andere Schmerzen aushalten, als wir uns das heute so vorstellen. Die Frage ist natürlich, muss man das im Zuge einer Passionsdarstellung, aber so ein Nagel durch die Hand, das ist sicher, wenn man sich ganz stark konzentriert und dann halt auch denkt, dass das einen Sinn hat, der über den reinen Show-Effekt und Quatsch hinausgeht, sondern dich eben näher zu Gott oder sowas bringt, dann hältst du das, glaube ich, locker aus. Der Schmerz ist also, solange es durch die Handfläche geht, sicher auszuhalten. Bei der Handwurzel sieht es schon ganz anders aus. Da dürfte das schon verdammt wehtun, weil du da wohl oder übel die Knochen auch noch ankratzt. Und das sind dann schon ein bisschen andere Schmerzen, ist aber beides mit Sicherheit auszuhalten, wenn die Augen zum Himmel gerichtet sind. Auch
das
innerlich.
Das ist natürlich ein wichtiger Hinweis an dieser Stelle. Sag mir noch kurz zum Schluss, wie kriege ich den Nagel am besten wieder raus? Einfach mit einer Zange dann, oder was?
Ja klar, den kannst du einfach wieder rausziehen. Das Holz ist wahrscheinlich das größere Problem. Also die Haut und das Gewebe darunter wird nicht so viel Widerstand leisten. Aber aus dem Holz darunter musst du es rauskriegen. Ja genau, da kannst du eine Zange oder sonst irgendwas nehmen. Aber wirklich ganz im Ernst, lieber wirklich nicht ausprobieren. Ich habe aus Versehen mal, als ich jünger war, versucht zu gucken, was passiert, wenn man mit so einer Papierklammer, mit so einer Tackerklammer an den Fingern rumspielt und bin durch den Fingernagel gekommen. Und alleine das hat mir schon für den Rest meines Lebens gereicht. Und wie gesagt, dran denken, es ist infektionsanfällig. Und an der Handwurzel, da wo es wirklich stabil ist, da ist es dann auch echt gefährlich und erzeugt große Verletzungen. Also so, sagen wir mal, so merkwürdig und heiter und Body Modification-artig sich das anhört, trotzdem einfach lieber die Finger davon lassen. Wir haben 2016 und da sind wir sowas einfach nicht mehr gewohnt.
Du empfiehlst es also nicht. Vielen Dank, Marc, auch für deine Erklärung. Auf den Philippinen lassen sich Menschen immer wieder zu Karfreitag freiwillig kreuzigen. Genau. So wie der liebe Jesus damals, wie man so eine Kreuzigung angehen kann, wenn man es denn unbedingt möchte, wie man seine Wunden danach pflegt. Dr. Marc Bennecke hatte die Tipps hier.
D-Radio Wissen, Redaktionskonferenz.
Im November Paris, vor 2 Tagen dann Brüssel. Islamistische Terroranschläge finden immer wieder auch in Europa statt. In Deutschland hat es bis jetzt noch keine größeren islamistischen Terroranschläge gegeben. Und wir haben uns gefragt, woran liegt das? Anna Kohn aus der D-Radio Wissen Redaktion ist bei mir. Anna, du hast mit Experten gesprochen, um eine Antwort darauf zu finden. Wie kann man es denn jetzt erstmal so zusammenfassen? Also hatten wir bisher hier in Deutschland einfach nur Glück?
Ja, also das muss man schon so sagen. Der einzige Anschlag, den wir hier bis jetzt als islamistischen Anschlag hatten, das war der von Arit Uka. Das war vor 5 Jahren am Frankfurter Flughafen. Da hat er 2 US-Soldaten ermordet und 2 verletzt. Und Glück hatten wir ansonsten einfach deswegen, weil viele der Anschläge, die hier geplant waren, einfach nicht funktioniert haben. Das sagt zum Beispiel auch der ARD-Terrorismusexperte Michael Götschenberg.
Es gab auch in Deutschland Planungen für schwerwiegende Terroranschläge, die jedoch nicht zustande kamen, weil beispielsweise wie im Jahre 2006 die Kofferbomben, die in Regionalzügen in Nordrhein-Westfalen platziert waren, schlecht konstruiert waren und nicht detoniert sind. Wäre das passiert, dann wäre die Wirkung ähnlich verheerend gewesen wie jetzt in Brüssel.
Genau, und genauso war das eben auch 2012 bei den Kofferbomben, die am Bonner Hauptbahnhof gefunden wurden. Da fehlte eben der Zünder.
Liegt das dann auch daran, dass hier die Sicherheitsdienste besser arbeiten als beispielsweise eben in Frankreich oder in Belgien?
Ja, also das glauben die Experten schon, wobei direkt als große Einschränkung muss man dazu sagen, wir reden hier jetzt nur über islamistischen Terror. Die Terroranschläge des rechtsradikalen nationalsozialistischen Untergrunds, die haben die Sicherheitsdienste ja ganz klar zum Beispiel nicht verhindert, aber...
Also die Sicherheitsbehörden in Deutschland verweisen auf 12 vereitelte Anschläge mit islamistischem Hintergrund in Deutschland. Die Zahl klingt relativ hoch und übersteigt das, woran wir uns im Allgemeinen erinnern. Das hat damit zu tun, dass man zum Teil Leute weggefangen hat, bevor sie überhaupt in eine konkrete Planung einsteigen konnten.
Das trifft zum Beispiel zu auf den Terrorverdächtigen, der Anfang des Jahres in Attendorn im Sauerland festgenommen wurde, der dort ja in einer Flüchtlingsunterkunft gewohnt hat. Vor allem muss man aber auch sagen, es gibt in Deutschland einfach weniger terrorverdächtige islamistische Personen als in Frankreich oder in Belgien, um die sich die Sicherheitsbehörden hier kümmern müssen. Mal zum Vergleich, in Deutschland gibt es rund 450 islamistische Gefährder, also Menschen, die im Verdacht stehen, irgendwann selbst mal einen Anschlag oder einen Mord durchzuführen. In Frankreich sind es mehr als 8000.
Das heißt, wir haben hier auch einfach weniger terrorverdächtige Personen.
Ja, genau. Und die islamistischen Netzwerke, die sind hier auch nicht so stark wie in Frankreich oder in Belgien. Das sagt zum Beispiel auch der Terrorismusexperte Janusz Biene vom Leibniz-Institut Hessische Stiftung Friedens- und Konfliktforschung.
Und diese Existenz von solchen Netzwerken ist ein wichtiger Faktor, da Dschihadisten nicht nur dort angreifen, wo es sich politisch lohnt, sondern auch, wo sie die logistischen Möglichkeiten haben oder wo lokale Dynamiken sie dazu treiben. Und das scheint gerade in Brüssel jetzt der Fall gewesen zu sein. Die Verhaftung von Abdeslam, dem vermeintlichen Cheflogistiker der Pariser Anschläge vom letzten November, scheint dazu geführt zu haben, dass eine lang vorbereitete Tat vorgezogen wurde.
Sagt Janusz Biene, und der ARD-Terrorismusexperte Michael Götschenberg, der glaubt eben, dass das auch damit zu tun hat, dass in Deutschland die Integration zum Beispiel von Muslimen doch besser funktioniert hat als in Frankreich oder in Belgien.
Und wenn man mal die andere Seite betrachtet, die der Terrororganisationen, gibt es vielleicht auch Gründe, warum für die Terrororganisationen für den IS Deutschland eben als Ziel gar nicht so interessant ist?
Ja, auf jeden Fall. Also wenn man sich mal anguckt, was der IS selbst sagt, dann sind für ihn Frankreich oder Großbritannien oder die USA interessantere Ziele, weil man über Anschläge dort auch den Krieg in Syrien direkter beeinflussen kann. Wenn dann zum Beispiel noch mehr Luftschläge passieren oder Bodentruppen geschickt werden, dann kann sich der IS darüber auch wieder in Syrien inszenieren. Es gibt aber, sagt Janusz Biene, durchaus auch einen Grund, warum Deutschland Anschlagziel werden könnte. Und zwar geht es dabei darum, noch mehr zu polarisieren. Und zwar zwischen den Menschen, die dem Islam kritisch gegenüberstehen, und Muslimen, die sich dann eventuell radikalisieren.
Und wenn man sich nun die innenpolitische Situation in Deutschland anguckt, stellt man fest, eine zunehmende gesellschaftliche Polarisierung, eine zunehmende Islamfeindlichkeit, antimuslimische Einstellung. Und aus meiner Sicht bietet eine solche Situation, wie wir sie in Deutschland zunehmend haben, für den IS oder für Dschihadisten, die mit dem IS sympathisieren, eine Möglichkeit, diese Polarisierung für ihre Zwecke zu nutzen und zu mobilisieren durch Anschläge.
Genau, und so ist Deutschland also dann doch interessant.
Bis jetzt gab es in Deutschland keine größeren islamistischen Anschläge. Das liegt vor allem an Glück auf der einen Seite und zum anderen eben auch daran, dass die Islamistenszene hier nicht so stark ist. Vielen Dank an Anna Kuhn.
D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Heute vor einem Jahr ist eine Germanwings-Maschine über den französischen Alpen abgestürzt. Ihr habt es vorhin auch schon gehört bei uns im Nachrichtenupdate. 150 Tote, darunter 72 Deutsche. Dieser Absturz war gewollt und zwar von dem Co-Piloten, der ganz offenbar psychisch krank gewesen ist. Der hat das Flugzeug absichtlich abstürzen lassen. Direkt danach gab es dann Diskussionen darüber, welche Maßnahmen ergriffen werden können, um die Sicherheit in den Flugzeugen zu erhöhen. Gepanzerte und mehrfach gesicherte Cockpit-Türen, die gibt es seit den Anschlägen vom 9. September und die werden auch so bleiben. Wir haben uns gefragt, was hat sich sonst noch getan seit diesem Unglück? Ich habe nachgefragt bei Horst Kleuser, er ist Journalist und beschäftigt sich schon länger mit dem Thema Flugsicherheit. Ich habe ihn gefragt, ein Jahr nach dem Germanwings-Absturz, welche Konsequenzen haben die Fluglinien gezogen? Es gab ja zum Beispiel diese Vier-Augen-Regelung, das heißt, wenn einer der beiden Piloten auf die Toilette geht, dann soll eben ein anderes Crewmitglied in der Zwischenzeit den Platz einnehmen. Wird das auch so umgesetzt?
Ja, das wird so umgesetzt, denn das ist beschlossen worden und das hat es ja früher in anderen Ländern auch gegeben. Aber das heißt nicht, dass es auch von allen gut geheißen wird. Zum Beispiel die Piloten sind da sehr, sehr skeptisch und ich persönlich halte das auch für eine Alibi-Reaktion. Und vor allen Dingen deshalb, weil die Piloten mir sagen, was wir da vorne im Cockpit machen, das kann ein Flugbegleiter, eine Stewardess überhaupt nicht beurteilen. Das heißt, das ist mehr so eine psychologische Geschichte. Da sitzt jemand anderes auf dem leeren Sitz in der Zeit, wo der eine oder der andere Pilot gerade auf der Toilette ist. Ob es tatsächlich technisch und sicherheitsmäßig was bewirkt, ist eine ganz andere Frage.
Ich glaube, die Pilotenvereinigung Cockpit, die ist ja auch nicht so begeistert von dieser Regelung, ne?
Nein, überhaupt nicht. Die hat von Anfang an gesagt, das ist ein bisschen Augenwischerei, das ist ein Pflaster auf eine große Wunde geklebt. Und das große Problem, was die Piloten mit allen Reaktionen haben, es stellt sie im Grunde so ein bisschen unter Generalverdacht. Nach dem Motto, guck mal einer an, was da ein Pilot gemacht hat, kann das nicht morgen wieder passieren? Und das muss man so ein bisschen auch in Relation setzen. Ich sag das mal, im Jahr fliegen 3,5 Milliarden Menschen, das ist die Hälfte der Menschheit. In den letzten 20 Jahren sind 6 solcher Fälle bekannt geworden, wo ein Pilot alle seine Passagiere mit in den Tod gerissen hat. Also es ist ein ausgesprochen seltener, wenn auch natürlich furchtbar tragischer und unentschuldbarer Fall. Aber es ist nicht so, als würde jeder Pilot so etwas im Hinterkopf haben.
Was wäre denn aus Sicht der Piloten dann sinnvoller als Maßnahme? Gibt es denn da Vorschläge?
Nun, also sie sind auch skeptisch, was so regelmäßige und unangemeldete Kontrollen angeht, denn das bedeutet ja auch ein bisschen Generalverdacht. Also ein wichtiger Punkt ist sicher für die Piloten, dass sie sich an irgendeiner Stelle melden können, sich einem Arzt, sich einem anderen im Unternehmen anvertrauen können, ohne gleich befürchten zu müssen, dass sie ihren Job und auch beispielsweise ihr Einkommen los sind. Vergessen wir nicht, Piloten haben eine sehr, sehr teure Ausbildung, die sie heute selbst finanzieren hinter sich und sie verdienen sehr, sehr viel Geld. Wenn die also sagen müssen, ich fühle mich nicht gut, ich bin dauerhaft krank, heißt das gleichzeitig Ende dieses Luxusjobs, Ende der tollen Verdienste und da muss irgendwie eine Brücke geschlagen werden, dass man sagen kann, okay, ich kann nicht mehr fliegen, das ist zu gefährlich, aber ich falle nicht in ein großes, schwarzes, tiefes Loch.
Die französische Flugunfallbehörde BEA, die fordert strengere medizinische Kontrollen von Piloten. Gemeint ist also eben auch diese psychische Gesundheit, hast du ja gerade auch schon mal angedeutet. Wie sieht es denn in Deutschland aus? Also wie reagiert die Lufthansa zum Beispiel auf so eine Forderung?
Also ich denke, dass das Netz der Untersuchungen sehr viel enger werden sollte. Wenn wir uns überlegen, dass ein Pilot jedes Jahr 1-2 Mal zu seinem Arzt gehen muss und der checkt ihn normalerweise auf die körperlichen Dinge. Ist das Herz-Kreislauf-System in Ordnung? Sind die Augen gut? Ist das Gehör okay? Also all die physischen Dinge. Die psychischen Dinge, die sind sehr, sehr viel schwieriger zu beurteilen. Vor allen Dingen gibt es da ja auch gewisse Episoden, die kommen in 1-2 Tagen kommen die auf und dann hat man 6 Wochen wieder oder 6 Monate vielleicht Pause, bis man wieder einen Psychologen sieht und nichts ist passiert. Insofern muss man da sehr ausgesprochen skeptisch sein, aber bei den Einstellungsvoraussetzungen muss man vielleicht ein bisschen mehr auf die Psyche achten als in der Vergangenheit und auch da wieder eine angstfreie Möglichkeit, sich jemandem anzuvertrauen im Unternehmen, das wäre sicherlich der gescheite Weg.
Was würdest du sagen, Horst, zusammenfassend am Ende? Also es fliegen jetzt durch diese zusätzlichen Maßnahmen sicherer als vor dem Germanwings-Absturz?
ich sag mal so, auch ohne alle diese Maßnahmen hätte ich mich am 25. März 2015 sofort wieder in jedes Flugzeug gesetzt, weil ich einfach glaube, dass die Piloten zu 99,9% keine Selbstmörder sind, keine Hasardeure sind, sondern verantwortungsvolle Menschen, die abends auch zu ihrer Familie zurückkehren wollen. Denn sonst müssten wir alle möglichen anderen Leute, die einen verantwortungsvollen Job haben, auch unter Generalverdacht haben. Denken wir an den Fahrer eines Schulbusses, denken wir an den Kontrolleur in einem Atomkraftwerk. Es gibt so viele andere Berufe, denen wir ein Grundvertrauen gegenüberbringen müssen, wo wir einfach sagen, wir wissen nicht, was die da vorne tun, aber ich vertraue mich diesen Menschen an. Das gilt auch für den Chirurgen am OP-Tisch. Und so dieses Motto habe ich, wenn ich fliege. Und ich muss sagen, dass die Fluggesellschaften und alle, die damit zu tun haben, im Grunde verantwortungsvoll reagiert haben. Ich hätte heute keine Angst zu fliegen. Und ich denke, die Maßnahmen sind geeignet, um einfach alles noch Schritt für Schritt ein bisschen besser zu machen. Aber es besteht kein Grund für Panik.
Ein Jahr nach dem Germanwings-Absturz, welche Konsequenzen haben die Airlines gezogen? Horst Kleuser war das mit einem Überblick.
D-Radio Wissen, Redaktionskonferenz.
Ich kann es nach wie vor nicht verstehen. Also ich kann nach wie vor nicht verstehen, was so geil daran ist, in einer hochgetunten Karre von 450 PS mit 130 Stundenkilometern oder mehr durch die Stadt zu brettern und in Kauf zu nehmen, andere und sich selbst ums Leben zu bringen. Es ist nur leider so, Vernunft hilft an dieser Stelle nicht weiter und es ist offenbar auch kein Argument, denn illegale Autorennen, die gibt es nach wie vor, das ganze Jahr über und vor allen Dingen morgen vermehrt am Karfreitag. Dann aber eben nicht mit K, sondern mit C geschrieben, also Karfreitag wie Auto. Alfred Fuhr ist Verkehrssoziologe aus Frankfurt. Er hat sich mit den illegalen Autorennen beschäftigt. Herr Fuhr, Sie sagen, wenn über illegale Straßen bzw. Autorennen viel mehr berichtet wird, dann ist es im Endeffekt genau das, was die Raser unbedingt wollen, also Aufmerksamkeit. Warum ist das so?
Ja, das ist eine Kultur, ja. Und diese Kultur hat natürlich auch Lust, auf sich aufmerksam zu machen. Es gehört auch dazu, dass man ein kleines Katz-und-Maus-Spiel mit der Polizei veranstaltet. Und da hilft natürlich auch Öffentlichkeitsarbeit in dem Sinne, dass man sogar kleine Filme dreht, die an die Polizei schickt oder ins Internet stellt. Das sind alles solche Dinge, die in dieser Kultur halt mit dazugehören.
Also diese Filme werden auch an die Polizei geschickt?
Ja, man packt die auf einen USB-Stick und dann schickt man die an die Polizeistation und sagt, ihr habt uns noch nicht.
Ah, okay, darum geht's. Denen nochmal zu zeigen, wir können das auch machen, ohne dass ihr uns auch nur ansatzweise erwischen könnt.
Genau, es ist Teil dieses Katz-und-Maus-Spiels, was man eben mit der Polizei macht. Weil in dem Weltbild dieser Raser ist ja die Polizei sozusagen der größte Gegner. Oder überhaupt Regeln oder Ordnung. Das ist das Thema dabei.
Regeln und Ordnung, die man dann in der Raser-Szene eben sehr weit auslegt für sich oder sich auf jeden Fall nicht an Grenzen halten möchte.
Ganz genau. Es ist nicht umsonst, dass beim Rennsport sehr viel auf Sicherheit geachtet wird. Und deswegen passiert es halt immer wieder bei diesen illegalen Autorennen, weil die A meistens nur sehr schnell geradeaus fahren können und bei Kurven große Probleme bekommen. Und B, die über Handy und entsprechend dann andere soziale Medien zusammengerufenen Zuschauer, die sind halt wirklich gefährdet, weil man an sowas eben überhaupt nicht denkt.
Sie haben jetzt gerade schon die sozialen Medien erwähnt und auch die Handyvideos. Also das sind schon wichtige Bestandteile auch für die Raser-Szene, ne?
Ja, man muss sich ja irgendwo verabreden. Es gibt dort eine gewachsene Szene, wo also auch über einen Austausch von sozialen Medien eben gesagt hat, was das Auto kann. Und dann wird man eben herausgefordert. Und dann wird per SMS ein Ort bestimmt und ein Sekundant. Und man braucht eben halt auch für die Dokumentation Menschen, die mit dem Handy dann eben diese Filme machen beim Start und auch letztendlich dann beim Ziel.
Woher wissen Sie das so genau? Hatten Sie auch selber mal Kontakt in die Raser-Szene?
Ich hatte mal nach dem Karsonntag in Bielefeld, habe ich Kontakt bekommen hier zu einigen aus der Frankfurter Szene. Und der war super stolz darauf, dass eben mit geschwärztem Gesicht und eben mit entsprechenden Schutzmaßnahmen, das auch in die Kamera zu erzählen.
Aber wäre es für die diese Szene nicht eigentlich besser, wenn die unerkannt bleiben würden? Ich meine, okay, jetzt kann man sein Gesicht auf den Videos irgendwie unkenntlich machen, aber wenn auch niemand drüber berichten würde, ne? Die Aufmerksamkeit auf der einen Seite, aber im Endeffekt erhöht sich doch dadurch auch die Gefahr, dass verfolgt wird strafrechtlich.
Na gut, also man muss sehen, da geht es auch um sehr viel Geld. Ja, also wenn so ein Auto umgebaut wird, dann sind schnell 20.000, 30.000 Euro weg. Und es wird ja oft um das Auto gefahren. Das heißt, wer also gewinnt, bekommt von dem anderen das Auto. Das ist nicht nur in Fast and Furious im Film so, sondern das ist halt eben auch ein Teil von diesen illegalen Autorennen. Natürlich gibt es da auch Abstufungen. Es gibt auch Leute, die haben einfach nur Spaß, ihr Auto zu tunen. Und die finden es dann halt toll, wenn sie mit ihrem Auto, was dann auf einem Autoanhänger zu einem Ort gebracht wird, das darf dann sozusagen nur kurz da auftauchen. Die haben dann eigentlich auch kein so ein großes Interesse dran. Aber die es veranstalten und die Szene selber, die findet das toll und die möchte sich natürlich da auch wiederfinden.
Wiederfinden und hat im Endeffekt dann auch nicht so große Angst, dass dann eventuell doch mal die Polizei draufkommen würde, wer der Fahrer des Autos ist.
Man muss aber auch sehr deutlich sagen, dass die Polizei sehr erfolgreich ist, in diese Szene einzudringen. Also das ist genau wie mit allen anderen Kulturen. Die sind nicht hermetisch abgeschlossen und die können sich auch eigentlich gar nicht so sicher wiegen, weil es gibt relativ schnell Razzien und dann werden die Autos einkassiert. Und das ist eigentlich das Schlimmste, was denen passieren kann. In der Regel schafft es die Polizei dann, die Szene aufs Land abzudrängen, aus den Städten raus. Das ist auch hier in Frankfurt gelungen. Aber so richtig Herr werden kann man denen halt nicht. Es ist die Begeisterung für das Auto. Und man darf nicht vergessen, das sind keine armen Menschen und das sind auch nicht nur Leute, die minder bemittelt sind, sondern die haben einfach Spaß dran an der Technik, am Auto und am Umbauen. Und das wird dann halt entsprechend honoriert, wenn ein normales Auto eben entsprechend aufgemotzt und mit entsprechenden Sachen in der Motorleistung verstärkt, ganz normal aussehen, dann richtig schnell ist.
Ja, ich bleibe dabei. Es ist eine Illusion zu glauben, dass man bei diesen illegalen Autorennen mit diesen Tempo-Geschichten, die dahinter stecken, alles unter Kontrolle hat. Der Verkehrssoziologe Alfred Fuhr über illegale Autorennen am sogenannten Karfreitag, dann mit C.
Die Radio Wissen, Redaktionskonferenz.
Tag 2 nach den Anschlägen in Brüssel, bei denen mindestens 31 Menschen getötet und 300 verletzt wurden. Die belgischen Ermittlungsbehörden gehen davon aus, dass 4 Männer an den Anschlägen beteiligt waren. Tilko Gries ist unser Korrespondent in Brüssel. Tilko, welche weiteren Details sind heute zu den Attentätern und zum Terroranschlag bekannt geworden?
Es geht ja im Zentrum vor allem um diese beiden Brüder, Khalid und Ibrahim El-Bakrawi. Der ältere Ibrahim El-Bakrawi soll nach Angaben aus der Türkei zweimal in der Türkei gewesen sein, zweimal dort auch aufgegriffen worden sein und mindestens einmal zurückgeschickt worden sein von den türkischen Behörden, die ihn allerdings in die Niederlande zurückgeschickt haben. Keiner weiß, jedenfalls nicht die Öffentlichkeit, warum in die Niederlande und warum nicht nach Belgien. Und wir wissen auch noch nicht, ob sich diese Informationen eigentlich auch nach Belgien rumgesprochen haben, also ob das angekommen ist, denn das wäre interessant gewesen, denn Ibrahim El-Bakrawi war ein aktenkundiger Straftäter, der war schon verurteilt wegen anderer Delikte und war auf Bewährung frei. Und wenn man auf Bewährung frei ist, dann kann man alles Mögliche machen, aber man darf nicht in die Türkei reisen. Und warum ist das niemandem aufgefallen? Das ist heute dazugekommen, zum Beispiel als ein Detail. Noch ein Detail, es ist bestätigt, dass der zweite tote Attentäter vom Flughafen Najim Lahrani ist. Und auch dieser Mann ist bereits aktenkundig gewesen.
Die Behörden fanden nach wie vor noch nach weiteren Terrorverdächtigen. Wen suchen sie konkret? Weiß man das?
Jetzt habe ich ja gerade schon erwähnt, dass es diese Flughafenattentäter gab. Es gibt da noch einen dritten, der von dem Foto, das vielleicht inzwischen alle vor Augen haben, der mit dem Hütchen.
Vom Flughafen das Foto, ne?
Genau, genau, von den Überwachungskameras. Es gibt da diesen dritten, von dem keiner weiß, wo er geblieben ist. Der ist weiter flüchtig. Und in der U-Bahn gab es ja den zweiten Anschlag. Einer der Attentäter ist tot und es soll einen zweiten gegeben haben, der zumindest mit einer großen Tasche auf Aufnahmen Aufnahmen zu sehen ist, von Überwachungskameras wiederum. Der ist aber dann nicht in diesen Zug eingestiegen und offensichtlich dabei auch nicht zu Tode gekommen, sondern hat es irgendwie wieder aus dieser Station herausgeschafft. Und wohin, weiß auch keiner ganz genau.
Was weiß man denn über die Verbindungen zwischen den Terroranschlägen in Brüssel und den Anschlägen in Paris vom vergangenen November?
Man weiß ein bisschen mehr als gestern zum Beispiel. Der eben schon angesprochene Lahrani, der sich am Flughafen in die Luft gesprengt hat, der soll ja auch mit Sprengstoff zu tun gehabt haben, weil seine DNA da gefunden worden ist, Sprengstoff zu tun gehabt haben, der in Paris verwendet worden ist. Außerdem ist ja gestern ein Computer gefunden worden mit einem Audiodokument, sozusagen einer Art Testament. Die beiden Brüder El-Bakraoui äußern sich darauf und sprechen auch über einen anderen Terroristen, der in Paris eine Rolle gespielt haben soll. Und schließlich, heute ist bekannt geworden, seit Dezember gibt es einen Haftbefehl gegen einen dieser beiden Brüder, man wusste nur nicht, wo er ist, weil er eine Wohnung unter falschem Namen angemietet haben soll in Charleroi, hier in Südbelgien, und zwar eine Wohnung, in der Paris-Attentäter ihr Attentat vorbereitet haben sollen.
Wie nimmst du denn das Leben heute wahr in Brüssel, also am zweiten Tag nach den Anschlägen? Wie nimmst du die Einwohner wahr?
Ich war heute eine ganze Weile in der Innenstadt, nochmal auf dem Platz vor der Börse. Gegenüber gestern hat sich da unglaublich viel getan. Es ist viel größer geworden, diese Art Gedenktrauerstätte, die da entstanden ist.
Also das ist das, so der zentrale Platz so mit in Brüssel, wo im Moment eben alle hingehen, zu trauern. Ne?
Genau, also es ist nicht der größte Platz, das wäre der vor dem Rathaus, aber da ist nicht viel los. Ein paar Schritte weiter ist dann die Börse und da stehen unheimlich viele Kerzen. Da kommen heute, ich habe eine Schülerklasse beobachtet, die irgendwie das Gefühl hatten, sie müssten auch ihrer Trauer Ausdruck verleihen. Die haben große Plakate gemalt mit Händen darauf, mit Sätzen, mit Gebeten auch. Die haben auch ein Lied mitgebracht, sich dann hingestellt und das gesungen. Jemand hat Flöte gespielt. Jemand saß auf dem Boden und hat gesungen. Also einfach mit seiner allerdings auch sehr schönen Stimme. Dann gab es heute eine Schweigeminute. Und wir kennen ja alle diese Schweigeminuten, die keine wirkliche Minute lang dauern, sondern vielleicht 30 Sekunden. Die hat 5 Minuten gedauert. Hm. Und wenn da nicht die Generatoren gewesen wären im Hintergrund, um die ganzen Fernsehteams mit Strom zu versorgen, dann wäre es wirklich sehr, sehr ruhig gewesen an diesem Ort.
Unser Korrespondent in Brüssel, Thilko Gries, mit aktuellen Informationen zu den Attentätern und zum Terroranschlag.
Die Radio Wissen. Wissensnachrichten.
Der Schriftsteller William Shakespeare liegt in einer Kirche in einer britischen Kleinstadt begraben. Archäologen haben das Grab für eine Fernsehsendung mit einem Bodenradar gescannt. Allerdings wissen sie nicht, wo der Schädel von Shakespeare abgeblieben ist. An der Stelle, an der er eigentlich sein sollte, gab es eine seltsame Störung des Radars und Hinweise, dass das Grab an dieser Stelle nachträglich geöffnet worden sein könnte. Die Forscher halten es für sehr wahrscheinlich, dass der Schädel nicht mit im Grab liegt. William Shakespeare ist im Jahr 1616 gestorben. Mehr als 250 Jahre später gab es erste Berichte darüber, dass sein Schädel vielleicht gestohlen wurde. Die Untersuchungen jetzt mit dem Radar sind die ersten, die an dem Grab gemacht wurden. Ob der Schädel tatsächlich weg ist, kann allerdings nicht nachgeprüft werden. Die Kirche will das Grab nämlich nicht öffnen. In der Grabinschrift steht, dass jeder verflucht sein soll, der das tut. Es heißt ja immer, in der Sonne brutzeln ist gefährlich, bleib lieber schön im Schatten. Jetzt gibt's allerdings eine Studie, die zu einem ganz anderen Ergebnis kommt. Mediziner haben Langzeitdaten von fast 30.000 Frauen aus Schweden ausgewertet. Dazu, wie oft sie sich draußen oder im Solarium gesonnt haben, wie gesund sie waren und wann und woran sie gestorben sind. Und jetzt kommt's, wer oft und lange in die Sonne geht, der hat zwar ein höheres Risiko für Hautkrebs, aber trotzdem eine höhere Lebenserwartung. Das klingt paradox, aber tatsächlich war die Sterberate von Frauen, die nicht oft in der Sonne waren, höher. Sie starben häufiger an Herz-Kreislauf-Erkrankungen oder anderen Krankheiten und sie starben bis zu 2 Jahre früher. Die Forscher sagen, natürlich kann dieses Ergebnis auch an anderen Einflussfaktoren liegen. Aber solange man die noch nicht kennt, könne man nicht sagen, dass Sonnenbaden nur schädlich ist. Klar ist, UV-Strahlen können Hautkrebs verursachen, allerdings sind sie auch wichtig für den Vitamin-D-Haushalt und sie stärken das Immunsystem. Wenn ein großer Stern stirbt, dann bricht er in sich zusammen, es gibt eine Explosion und eine Schockwelle wird ausgesendet. Forscher der US-Weltraumbehörde NASA haben es geschafft, so eine Schockwelle einzufangen und das Aufleuchten zu sehen, das dabei entsteht. Die Forscher hatten 3 Jahre lang jede halbe Stunde 50 Billionen Sterne beobachtet. Und sie hatten Glück, 2 riesige Sterne explodierten, als gerade ein Teleskop auf sie gerichtet war. Die NASA sagt, dass die Forscher eine der beiden Explosionen live mitverfolgen konnten. Ihre Ergebnisse haben sie jetzt veröffentlicht. Die NASA hat zwar keine Bilder online gestellt, aber ein Animationsvideo, das findet ihr auf der Internetseite der NASA. Die Forscher sagen, alles, was es im Weltall gibt, gibt es wegen solcher Sternexplosionen. Deshalb sei es wichtig zu verstehen, wie genau solche Explosionen ablaufen.
D-Radio Wissen.
Bei Local ist natürlich eine Spitzensache. Online bestellen hat allerdings auch so den ein oder anderen Vorteil. Man kann zum Beispiel die Sachen, die man bestellt hat, einfach zurückschicken, muss dafür keinen besonderen Grund angeben und man muss bei vielen Online-Händlern auch kein Porto dafür bezahlen. Das übernehmen die dann nämlich, wenn man es zurückschickt. Seit 2002 hat ein Typ aus England Artikel bei Amazon bestellt, fast 350 Stück, und er hat 37 davon zurückgeschickt. Das fand Amazon jetzt nicht so richtig spitze und hat daraufhin den Kundenaccount von diesem Menschen gesperrt. D-Radio Wissen-Reporter Benedikt Wischer. Darf Amazon das einfach so?
Ja, eigentlich darf Amazon und dürfen auch andere Online-Händler das tatsächlich so machen. In Deutschland gilt nämlich die Vertragsfreiheit. Das bedeutet, der Käufer und der Verkäufer dürfen miteinander Kaufverträge abschließen, wenn sie wollen. Ja, und wenn sie nicht wollen, dann eben nicht. Wichtig ist aber, dass der Amazon-Kunde in England auf seinem Amazon-Account noch Geld in Form von einem Gutscheinguthaben hatte, das Amazon dann prompt mit einkassiert hat. Und wenn er diese Gutscheine in der Vergangenheit gekauft hat, dann wird es eben problematisch. Das hat mir Rechtsexperte Till Florian Schäfer so erklärt.
Im Falle von Amazon ist es außerdem noch so, dass mit der Kontosperrung man auch auf bereits gekaufte digitale Inhalte, also zum Beispiel Filme, Hörbücher oder Musik, nicht mehr zugreifen kann. Das geht natürlich nicht, die Waren habe ich schon bezahlt. Die Sachen, die ich bereits gekauft habe, zum Beispiel ein Hörbuch, muss ich weiterhin nutzen können, unabhängig davon, ob ich in der Zukunft noch Waren einkaufen kann oder nicht.
Nicht nur von mir gekaufte Gutscheine, sondern auch gekaufte Leistungen wie Musik und so weiter müssen wir als Kunde also erhalten bleiben.
Jetzt haben wir über den Fall aus England gesprochen. Wie sieht es aus nach deutschem Recht?
Ja, hier gibt es seit Februar tatsächlich ein Urteil vom Oberlandesgericht Köln, in dem es auch genau um diese Inhalte wie Musik, Filme oder eben ein Gutscheinguthaben ging, das ich schon gekauft habe und die mir dann durch diese Accountsperrung nicht mehr zur Verfügung stehen. Das hat Miriam Rusch von der Verbraucherzentrale NRW mir gesagt.
In dem Verfahren ging es darum, dass Amazon Mitgliedskonten gesperrt hat und auch Kunden die Sperrung angedroht hat, sich aber zugleich in den allgemeinen Geschäftsbedingungen in einer Klausel das Recht vorenthalten hat, Inhalte in Mitgliedskonten zu entfernen oder zu verändern. Es ging nicht darum, dass Amazon dazu verpflichtet werden soll, mit allen Kunden, die an Amazon herantreten, Verträge abzuschließen, sondern es ging wirklich nur darum, dass Kunden von Amazon der Zugriff auf erworbene Inhalte digitaler Art, also zum Beispiel MP3s oder auch Hörbücher oder auch E-Books, nicht verwehrt werden darf.
Das Urteil des Oberlandesgerichts ist noch nicht rechtskräftig. Wenn es in Zukunft gelten sollte, muss für Kunden aber zum Beispiel Folgendes möglich sein. Wenn du dir einen Film digital gekauft hast, dann musst du weiter auf ihn zugreifen können, auch wenn Amazon dich sonst nicht mehr mit Waren beliefern möchte.
Okay. Kommen wir nochmal auf diesen Kunden aus England zurück, über den wir am Anfang gesprochen haben. Der hat ja jetzt 37 von seinen rund 350 gekauften Sachen zurückgeschickt. Das ist ja eigentlich noch eine relativ okaye Quote, finde ich. Ab wie viel zurückgeschickter Ware muss ich mir beim Einkaufen eigentlich Sorgen machen?
Ja, das ist eben gar nicht so leicht zu beantworten. Klar ist, ich habe als Kunde ein Widerrufsrecht und ich darf davon Gebrauch machen. Und dieses Recht kann auch unzulässigerweise eingeschränkt werden. Zum Beispiel, wenn es so ist, dass ich das nicht benutze, weil ich Angst davor habe, dass mein Account von einem Anbieter gesperrt werden könnte. Viele Amazon-Kunden hier in Deutschland haben sich so eingeschränkt gefühlt, hat mir Miriam Rusch von der Verbraucherzentrale erklärt.
Wir haben Verbraucherbeschwerden dazu gehabt und es war dann zum Beispiel dann auch mal ein Anschreiben, wo Amazon seinen Kunden eben angekündigt hat, dass aufgrund eines ungewöhnlichen Returnierverhaltens die Kontosperrung angedroht wurde. Wie hoch das im Einzelnen ist, das hat Amazon nicht gesagt. Das war eben auch eine Schwierigkeit für die Verbraucher, weil sie das eben dann auch nicht einschätzen konnten, warum Amazon jetzt mit diesem Schreiben auf sie zugekommen ist.
Amazon selbst sagt, dass das Unternehmen jeden einzelnen Fall, in dem Accounts gesperrt werden, genau anschaut. Wichtig ist, sich als Kunde also einerseits darüber klar zu sein, es gibt keine Pflicht für ein Unternehmen, mir Waren zu verkaufen. Andererseits habe ich aber ein Recht auf Waren, die ich schon gekauft habe, eben auch digitale Inhalte.
Ungewöhnliches Returnierverhalten. Das klingt so ein bisschen wie ein Fräulein Rottenmeier, das einem im strengen Ton sagt, dass man da was macht, was eigentlich gar nicht geduldet wird. Was sind die Rechte von Online-Händlern und was sind die Rechte von Käufern? Das Kleingedruckte hat uns der Radiowissen-Reporter Benedikt Wischer erklärt.
Die Radiowissen, Redaktionskonferenz.
Gestern haben wir ja hier in der Redaktionskonferenz darüber gesprochen. Die Stiftung Warentest hat Schimmelpilzgifte gefunden und zwar in Schokoladenaufstrichen fürs Brot und so. In 16 von 21 getesteten Produkten waren sogenannte Alpha-Toxine drin. Allerdings muss man dazu sagen, unterhalb der Grenzwerte. Mit Statistikprofessor Walter Krämer habe ich eben über genau diese Werte gesprochen. Und der war jetzt von diesen Ergebnissen nicht so beeindruckt.
Also wer sich mit künstlichen Lebensmitteln umbringen will, der muss schon sehr, sehr, sehr viel davon essen.
So, in natürlichen Lebensmitteln, das hat er nämlich auch noch gesagt, der Herr Krämer, da seien viel, viel mehr natürliche Gifte drin. Die ganzen Meldungen zu Grenzwerten sind für ihn im Endeffekt nur so eine künstliche Aufregung. Ihr habt auf Facebook weiter diskutiert. Pascal Fischer hat sich eine Zweitmeinung zu diesem heißen Thema eingeholt. Pascal, wie können wir es zusammenfassen? Was sagst du?
Naja, also ist ein komplexes Thema und mal werden wir aufgeregt sein, mal nicht. Gestern haben wir ja gehört, die Grenzwerte werden sehr vorsichtig festgelegt. Ne, man macht Tierversuche, dann stellt man fest, ab der Konzentration geht es dem Tier schlecht. Dann teilt man diesen Wert nochmal durch 100 oder mehr. Das ergibt dann den Grenzwert für den Menschen. User Dimitri Konstantinovic schreibt bei uns auf Facebook, ein 100.000stel Gramm Polonium mache nicht krank. Wink, wink. Also ein bisschen sarkastisch, denn die tödliche Dosis beträgt schon 1 Millionstel Gramm. Also auch sehr kleine Zahlen, die harmlos klingen, muss man immer einordnen können. Die Lebensmittelgrenzwerte sind natürlich sehr vorsichtig gewählt. Das bestätigte mir auch Monika Pischitz-Rieder. Die ist Professorin der Lebensmittelchemie an der Uni Erlangen-Nürnberg. Also, wenn du jetzt die falsche Haselnusscreme gekauft hast, die mit den erhöhten Werten bei Pilzgiften, dann heißt das nicht automatisch, dass du jetzt sofort Krebs bekommst.
Ich denke mal, da sollte man auch nicht schlampig werden, aber es ist sicherlich kein großes Problem, wenn der Grenzwert akut mal überschritten wird. Also daraus leitet sich dann keine Gesundheitsschädigung ab.
Das heißt, behandelte und weiterverarbeitete Lebensmittel könnten ja auch von Giften befreit sein und wären gesünder als frisch gepflückt oder geerntet.
Ja, kann sein, aber Monika Pischitz-Rieder sagt, da muss man alle chemischen Prozesse anschauen.
Wenn man zum Beispiel ein Pilzgift hat, das zum Beispiel beim Kaffeerösten abgebaut wird, dann ist es auf den ersten Blick, schaut das ja gut aus, weil damit das Pilzgift nicht mehr da ist. Auf der anderen Seite kann es natürlich auch zu Stoffen abgebaut werden, die genauso gefährlich sind oder vielleicht sogar noch gefährlicher.
Okay, wenn wir schon über natürliche und dennoch schädliche Produkte reden, geht es bei dem Thema denn tatsächlich jetzt nur um diese Pilzgifte?
Nee, gar nicht. Selbst ach so gesund wirkender Tee, der kann arg schädigend sein. Aktuell ist nämlich wieder ein Thema hochgekocht mit wieder anderen Stoffen im Tee.
Ja, in Kräutertees können Pyrrolizidin-Alkaloide enthalten sein. Das sind Verbindungen, die aus Unkräutern stammen und diese Unkräuter, die werden mitgeerntet und kommen so dann in die Tees. Prinzipiell sind die Verbindungen auch krebserregend. Das heißt also, dass man auch hier Grenzwerte einhalten muss bzw. Grenzwerte festlegen muss, damit eben nicht mehr von diesen Verbindungen in die Nahrung kommen, als es unbedingt sein muss.
Denn gerade bei diesem Problem können geringste Mengen schon Leberkrebs auslösen. Und es gibt da noch keinerlei gesetzliche Grenzwerte. Das ist öfter so übrigens. Also nicht alles ist jetzt komplett geregelt und man müsste nur noch so die schwarzen Schafe finden. Im Fall des Tees schlägt das Bundesamt für Risikobewertung mittlerweile Grenzwerte vor. Für die Pyrrolizidin-Alkaloide liegen die zwischen 0,4 und 0,7 Mikrogramm.
Gut, wir haben jetzt darüber gesprochen, welche Gifte in der Nahrung sein könnten. Dabei gerät dann aber so ein bisschen aus dem Blick, ob die Sachen überhaupt an sich gesund sind. Wie ist das denn?
Ja, das hat unser User Erik Hoffmann auch schon sich gedacht. Die Schokocreme mache auch ohne Mykotoxine krank, also ohne diese Pilzgrifte, schreibt er auf Facebook, nämlich durch zu viel Fett und Zucker. Jawohl, meint Monika Pischitz-Rieder.
Eigentlich schon. Eigentlich hat der Hörer durchaus recht, dass die Gefahren, die von einer fett- und zuckerreichen Ernährung ausgehen, in der Regel unterschätzt werden. Die sind deutlich höher als die Gefahren, die jetzt von Kontaminationen ausgehen.
Also, öfter mal nachdenken, ne? Ständig Reformhaus-Schokolade oder vegane Bio-Pommes futtern, das muss nicht gesund sein.
Pascal Fischer mit den Reaktionen und Argumenten zum Thema giftige Substanzen in Lebensmitteln, entweder in künstlichen oder natürlichen Lebensmitteln. Danke dir, Pascal. Das war die Redaktionskonferenz für heute Donnerstag. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend und habt schöne Ostern. Bis bald. Tschüss.
Die Radio Wissen. Redaktionskonferenz. Montag bis Donnerstag ab 18:15 Uhr.